Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. So hat es Jesus gesagt. Damit grüße ich Sie zum Gottesdienst heute. Und dieser Wochenspruch gibt auch das Thema vor. Wie ist das mit dem Miteinander, mit unseren Mitmenschen? Das ist eigentlich ganz einfach. Mein Nächster, meine Nächste ist zu sehen wie Christus. Eigentlich ganz einfach, auch in der Familie. Und wenn wir jetzt erzählen würden, dann würde sich herausstellen, dass es dann doch vielleicht ab und zu mal ein bisschen schwieriger ist. Aber das ist so das Thema heute, wie ist es mit dem Miteinander, mit der Liebe. Und so feiern wir Gottesdienst. Wir singen als erstes Lied, Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gesetzt. Das ist auch nochmal ein Hinweis darauf, wer wir sind in Gottes Augen. 401, wir singen die Verse 1 bis 5. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 113. Gesangbuch hinten im lila Teil bei der Nummer 745. Wir beten es in halben Versen im Wechsel. Lasst uns beten. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.
Sei gelobt der Name des Herrn.
Der Herr ist hoch über alle Völker.
Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.
Wer ist wie der Herr, unser Gott?
Im Himmel und auf Erden.
Der oben thront in der Höhe. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube.
Und erhöht den Armen aus dem Schmutz.
Dass er ihn setze neben die Fürsten.
Neben die Fürsten seines Volkes.
Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt.
Dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.
Halleluja. Er sei dem Vater.
Wir beten weiter mit Worten aus dem Gesangbuch. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Herr, öffne unsere Herzen und unser Ohr. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. Und höre uns, wenn wir jetzt in der Stille sagen, was uns besonders bewegt.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag, die steht in 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Und der Abschnitt ist überschrieben mit die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch einander und einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Soweit. Als nächstes Lied singen wir 251, die Verse 1 bis 3 und 6 und 7.
Herz und Herz vereint zusammen haben wir gesungen. Wir haben auch in der Schriftlesung gehört, wie Jesus uns, so wie er den Nächsten, den Geschwistern. Jetzt hören wir gleich als Predigttext ein paar Sätze, die berichten, wie Jesus mit seiner Familie umgegangen ist und wie er über die Familie gesprochen hat. Das ist ziemlich radikal. Das weist uns auch darauf hin, es soll ja bis heute so sein, dass es in manchen Familien auch mal Unterschiede gibt und auch Gegensätze, nicht nur wenn die Kinder Teenies sind. Ich will, bevor ich es lese, ein paar Sätze sagen, dass wir den Zusammenhang ein bisschen präsent haben. Das hilft vielleicht, ein bisschen Missverständnisse zu vermeiden. Wir hören also gleich was aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 3, also ziemlich am Anfang. Und da wird im Evangelium berichtet, wie Jesus sein öffentliches Auftreten begonnen hat, dann gleich mit beeindruckenden Taten. Er hat Kranke geheilt, er hat dann mit den Ausgestoßenen gegessen, war mit ihnen zusammen, mit den Zöllnern und Sündern, wie das heißt. Das war ziemlich skandalös. Er hat die Sabbatruhe gebrochen. Er hat Besessene befreit. Das hat, heute würde man sagen, der Kirchenleitung nicht gefallen, aber dem Volk. Die sind ihm zugeströmt. Er war absolut hip und beliebt. Er hat dann Jünger berufen und auch 12 Apostel eingesetzt. Und dann ist seine Kernfamilie, also seine Mutter und seine Geschwister, wahrscheinlich, er hatte sicher Brüder, wahrscheinlich auch Schwestern, die sind dann zu ihm marschiert, und zwar wörtlich 40 Kilometer zu Fuß. Und sie wollten ihn wohl zur Vernunft bringen. Sie haben gedacht, er spinnt. Irgendwie hat das System die fromme Betriebstemperatur irgendwie überschritten, hat sich überhitzt. Jetzt müssen wir den wieder ein bisschen zurechtbringen, bevor er vollends komplett durchdreht. Das war so wohl ihre Haltung. Und die Schriftgelehrten, die Theologen, die waren auch da und die haben den Vorwurf noch verschärft. Die haben gesagt, der spinnt, ja. Und zwar genauer gesagt, ist er vom Teufel besessen. Der verwirrt die Leute, der bringt alles durcheinander, die ganze gute Ordnung. Die Ordnungen, wie sie schon immer waren, wie sie uns von den Alten überliefert wurden, der zerstört. Und so war das eine harte Auseinandersetzung zwischen diesen Schriftgelehrten, Theologen und Jesus. Und Jesus hat klargestellt, nein, Gott hat mich geschickt. Sein Auftrag ist ein Auftrag Gottes. Er ist von Gott gesandt. Und deshalb ist sein Geist nicht ein Unreiner, nicht ein Teuflischer, nicht einer, der durcheinander bringt, sondern der Geist Gottes. Er ist nicht von unten, sondern von oben. Er ist heilsam und er ist zu beachten. Er kam eben nicht, um zu verwirren und zu schaden, sondern um den Weg zu zeigen, um zu retten. Hier scheiden sich die Geister. Mit Jesus beginnt ein Kampf der Mächte, der geistlichen Mächte um uns Menschen. Und es ist auch interessant, wird berichtet, wenn immer jemand in dieser Frage sich gegen Jesus gestellt hat, dann wurde Jesus auch sehr hart in seinen Worten. Auch zum Beispiel an Petrus, als der ihm Widerstand geleistet hat in dieser Frage, als er nämlich ihn davon abbringen wollte, am Kreuz zu sterben, da hat Jesus ihn Satan genannt. Seinen Zentraljünger, weil das die wichtigste Frage überhaupt ist. Ist Jesus von Gott geschickt, um den Willen Gottes zu tun oder nicht? Und jetzt kommt gleich diese Szene, das Predigtwort. Da sind die Schriftgelehrten wieder weg. Die Auseinandersetzung mit ihnen ist erst einmal abgeschlossen. Jesus ist von vielen Menschen umgeben und er lehrt sie, so wie Gott gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das machen die Menschen. Und jetzt kommt also nach dem Evangelium, nach Markus Kapitel 3. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wer ist meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern? So fragt Jesus. Und vielleicht ist es gut, wenn wir diese Frage auch mal stellen. Biologisch ist das wahrscheinlich klar. Aber wem fühlen wir uns verpflichtet? Und wem widmen wir unsere Zeit, unser Geld? Für wen sorgen wir? Wenn man das mal erforscht, wie war das mit der Familie von Jesus? Er hat 20 Jahre als Handwerker auf dem Bau gearbeitet. Wie alle damals, alle Söhne, hat der Sohn den Beruf des Vaters erlernt und ausgeübt. Josef war Bauarbeiter. Josef wird nach der Weihnachtsgeschichte nirgendwo mehr erwähnt. Deshalb ist naheliegend zu denken, dass er wohl dann bald verstorben ist. Deshalb wird er oft auch als in den Weihnachtsdarstellungen als älterer Mann dargestellt, weil man gedacht hat, wenn er früh gestorben ist nach der Geburt von Jesus, dann wird er wohl schon älter gewesen sein, man weiß es nicht. Jedenfalls taucht er nicht mehr auf. Und dann war Jesus als der älteste Sohn in der Pflicht, für seine Mutter zu sorgen und auch für die Familie. Das war einfach sein Job. Brüder hatte er und Schwestern wohl auch. Und er hat dann auch, so berichtet es das Johannesevangelium, am Ende seines Lebens, als er schon am Kreuz hing, seine Mutter und den Lieblingsjünger Johannes verbunden, in diesem Sinn, dass er gesagt hat, Johannes, guck, das ist deine Mutter. Und Frau, Mutter, guck, das ist dein Sohn. Und das sollte heißen, der Johannes sollte die Mutter versorgen, die jetzt keinen Mann mehr hatte, schon lange nicht, und eben auch keinen ältesten Sohn. Das war die Sozialhilfe von damals. Die Familie war das soziale Netz und das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, das galt besonders für den Fall, dass sie alt und hilfsbedürftig geworden waren. Eine Form von Sozialhilfe auch. Nicht nur, aber auch. Heute ist Familie ein großes Thema, zu Recht. Und dann meinen wir meistens die Kleinfamilie, Eltern und Kinder. Aber es ist gut, wenn man das Ganze im Blick hat, schon allein für die Kinder, es sind auch die Großeltern wichtig, auch umgekehrt. Da ist vieles leider nicht mehr intakt, vieles ist zerbrochen und kaputt, es gibt viele Spannungen und noch öfter gibt es große Entfernungen zu überwinden, manchmal einfach auch wegen der Arbeit. Wer so etwas erlebt hat irgendwo oder auch selber kennt, der will nicht noch mehr Bruch, der will nicht noch mehr Entfernung. Von daher ist dann die Frage auch naheliegend, was tut Jesus, wenn er das noch in Frage stellt, wenn er sagt, was sind eigentlich meine Mutter und meine Geschwister? Wie gesagt, die marschieren über einen Tag lang und dann geht er nicht mal zu ihnen hinaus. Er nimmt sich nicht einmal 5 Minuten Zeit für sie, sondern lässt ihnen ausrichten, so und so. Die Großfamilie war für einen Juden wichtig. Sie haben sich ja insgesamt auch als Kinder Abrahams verstanden, als die Familie Abrahams, als das Haus Abrahams, das Haus Israels. Diese Frage von Jesus, wer ist eigentlich meine Mutter und wer sind eigentlich meine Brüder, meine Geschwister, die stellt tatsächlich vieles in Frage, die ist sehr radikal, die geht an die Grundlagen. Warum stellt sie Jesus? Die Antwort kann eigentlich nur heißen, er ist gekommen, um eine neue Familie zu begründen. Er ist gekommen, um die Grenzen der natürlichen Familie zu überwinden und um einen neuen Zusammenhalt zu schaffen. Weil das auch heißen kann, dass da eine Entscheidung fällig sein kann, gehen wir zu ihm oder nicht? Hören wir ihn? Gehorchen wir ihm oder nicht? Was bindet uns mehr im Zweifelsfall oder im Konfliktfall? Das wird an dem kleinen Satz deutlich, das Volk saß um ihn. Also die haben ihm zugehört. Er hat sie gelehrt und sie haben das aufgenommen als das Wort Gottes. Sie haben Gott selbst gehört in dem, was Jesus gesagt hat. Sie hatten Gemeinschaft mit Jesus und damit mit Gott. Das hat sie verbunden. Und von der Mutter und den Brüdern von Jesus heißt es zweimal in diesem kurzen Abschnitt, sie seien draußen. Sie waren außen vor. Sie haben ihn nicht erkannt als Gesandten Gottes. Sie haben ihn nicht anerkannt. Und sie haben ihm deshalb auch nicht zugehört. Und deshalb waren sie auch nicht Teil von dieser neuen Gemeinschaft, von dieser neuen Familie Gottes. Ein Ausleger, ein Experte hat gesagt, das Thema der Geschichte ist genau diese Frage, draußen stehen oder drinnen sitzen. Teil der Gemeinschaft sein, der Gemeinschaft, die auf Jesus hört oder nicht. Sich zu Jesus halten und dann Brüder und Schwestern finden oder nicht. Und wo stehen wir oder wo sitzen wir heute? Das geht gar nicht gegen die Familie, will ich nochmal deutlich sagen. Die Bibel ist voll mit Lob für die Familie. Jesus hat seine Familie geachtet. Es geht nur darum, die Dinge richtig zu ordnen und klarzustellen. Da gibt es noch eine Sache, die ist drüber. Nicht viel über der Familie, aber eine Sache. Und das ist Gott, eigentlich keine Sache. Der ist das Wichtigste. Zuerst kommt die Liebe zu Gott und dann die Liebe zur Familie, wenn es Konflikte gibt. Das muss kein Gegensatz sein, aber wenn es einer ist, dann muss man wissen, was an erster Stelle steht. Und das kann nach Jesus nur Gott sein. Aber er will nicht die Bindungen und Zerstörungen und Beziehungen zerstören. Er will neue schaffen. Er zeigt auf die Menschen, die ihm zuhören und sagt, das sind meine Brüder und das ist meine Mutter. Das ist eine große Ehre, das soll man auch nicht vergessen. Der Sohn Gottes nennt mich seinen Bruder. Er nennt dich Bruder oder Schwester. So tief ist dann die Verbindung zwischen Gott und dir und zwischen Gott und mir. Die Schuld, die zwischen uns steht, die verschwindet nicht einfach, aber er wäscht uns rein. Und da gibt es etwas Tieferes. Ist ja der Traum vieler Menschen, eigentlich ein edler Traum, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Französische Revolution, die Fraternité, so ein Ideal. Das letzte Jahrhundert hat ja auch mehrere Versuche gekannt, wie man versucht hat, das umzusetzen. Nach den Revolutionen im 19. Jahrhundert, zum Beispiel den Kommunismus im 20. und viele kleinere Bewegungen, nicht ganz so groß. Und die Lehre heißt doch, da ist immer viel Leid entstanden, aber eine echte Bruder- und Schwesternschaft ist selten geworden. Es ist die Verheißung von Jesus, dass es so funktioniert. Nah bei ihm sind wir uns nah. Und es kann Christsein nur in Gemeinschaft geben, nur in der Familie Gottes. Es ist ein schöner Hinweis, die Bänke in der Kirche, vielleicht haben Sie sich auch mal gefragt, warum sind die eigentlich alle gleich und alle so hart? So hart sind sie wohl, damit man nicht einschläft, also hart, aber unbequem. Das ist eine andere Frage, aber sie sind alle gleich, um zu zeigen, wir sind in der Gemeinde Gottes, sind wir alle gleich. Da gibt es keine Plätze mit höheren Lehnen, da gibt es keine besseren Plätze mit mehr Beinfreiheit wie im Flugzeug. Nein, es sind alle gleich. Das zeigen die Bänke. Obwohl wir als Menschen so verschieden sind, obwohl uns auch vieles trennt, was immer wir getan haben auch und geerbt haben, wir werden in Christus Schwestern und Brüder. Und dann werden nochmal zwei Dinge klar. Sehr interessant, Jesus nennt keine vollständige Familie. Er nennt keine Tanten und Onkels, keine Großeltern, keinen Vater. Er nennt die Mutter. Und wie ich schon angedeutet habe, die Mutter steht als Witwe in einer Gesellschaft ohne soziales Netz für schwache Menschen. Und so war die Kirche und die Gemeinde Jesu immer eine Solidargemeinschaft. Jedenfalls, wenn sie dem treu geblieben ist, was sie sein sollte. Weil Gott uns liebt, lieben wir einander und da geht es nicht zuerst um ein spontanes Gefühl, sondern da geht es auch um eine Haltung. Da geht es auch darum, konkret zu helfen. Wenn wir das verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann verstehen wir auch, dass unsere Mitmenschen wichtig sind. Eigentlich ganz einfach. Und der Vater fehlt, wie gesagt, ist auffällig, aber nicht überraschend, denn Josef war zwar der juristische Vater von Jesus, aber nicht der biologische. Er war der Stiefvater, Gott war der leibliche Vater, so wird es berichtet. Und das Vaterunser weist uns ja auch darauf hin, wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir auch zu Gott als dem Vater im Himmel. Das ist vielleicht das Beste überhaupt. Der Vater sorgt, ihn dürfen wir bitten um das tägliche Brot. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Und es ist unser Vater, nicht mein Vater. Wir haben Gott nicht für uns alleine. Gott hat auch keine Einzelkinder. Wir können sicher alleine beten, auch alleine die Bibel lesen, das ist sicher gut. Aber das ist nicht alles. Normal und zentral ist auch die Gemeinschaft im Hören, im Beten, im Miteinanderglauben. Das alles gibt es drinnen. Das alles gibt es, wenn wir uns zu Jesus halten, wenn wir seinem Ruf folgen, wenn wir ihm im Glauben antworten. Du bist mein Herr und mein Gott. Und damit will ich schließen. Das kann eine lange Geschichte sein. Das zeigt sich an der Familie von Jesus. Wenn man das mal ein bisschen aufschreibt, es fängt an mit der Maria, vor der Geburt von Jesus. Da kommt der Engel und vorbildlich hört sie zu, lässt es geschehen. Sie überlässt sich ganz dem Willen Gottes. Kann man nur denken, sie war ein frommes, junges Mädchen. Sie hört die Worte Gottes und bewegt sie in ihrem Herzen. Als dann 12 Jahre später Jesus bei einer Pilgerreise im Tempel in Jerusalem bleibt und Josef und Maria sie dann suchen, 3 Tage lang, und schließlich finden, hört sich das schon nicht mehr ganz so entspannt an. Da gibt's dann Vorwürfe. Vielleicht hat sie Gottes Stimme in den Worten der Engel gehört, aber nicht direkt in ihrem Sohn. Aber dann später, nochmal fast 20 Jahre später, nach der Auferstehung, hat sie sich zur Gemeinde gehalten. Und genauso bei den Brüdern von Jesus, sie haben ihn eben nicht sofort anerkannt, aber nach der Auferstehung dann schon. Einer, der älteste Bruder, Jakobus, wird sogar Säule genannt, also eine zentrale Person für die Gemeinde. Er hat den Jakobusbrief geschrieben und er starb als Blutzeuge für den Glauben an Jesus Christus. Und da sehen wir bei der Familie von Jesus schon, was seitdem immer wieder passiert ist. Der Weg in die Familie Gottes kann lang sein. Da kann es viele Wegstrecken geben, die uns vielleicht als Umwege erscheinen. Aber am Ende stand das Bekenntnis zu ihm. Jesus ist der Herr. Es stand das Hören auf seine Worte und damit auch das genaue Hören, das Gehorchen, das sich Einfügen in den Willen Gottes, stand die Nachfolge. Besser drinnen sitzen als draußen stehen. Wir wollen beten. Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. Gib mir Liebe ins Herz, das bete ich. Herr, du selbst bist das Licht, das erleuchtet. Darum leuchte du nun selbst durch mich. Amen. Liebe ist nicht nur ein Wort. Wir singen vom Lied 650 die Verse 1 bis 3. Thank you. Wir erheben uns zur Fürbitte. Lebendiger Gott, du bist Liebe. Deine Liebe gilt uns und allen Menschen. Diese Liebe treibt dich, diese Liebe wurde Mensch in Christus, starb und erstand von den Toten. Er, Jesus, ist der Herr. Und so soll seine Liebe uns erreichen und uns regieren. Wir bitten für die Einsamen und Beschwerten, für die Kranken und diejenigen, die ihnen nahe sind, für die Sterbenden und Trauernden, dass sie Trost und Halt finden bei dir. Wir bitten für alle Schwestern und Brüder weltweit, die um ihres Glaubens willen leiden müssen, gib ihnen Kraft und Standfestigkeit. Wir bitten dich für die Menschen, die keinen Frieden haben mit dir und mit Mitmenschen, dass sie bei dir Frieden finden. Wir bitten dich, Herr, um die große Kraft, diesen kleinen Tag zu bestehen, um auf dem großen Weg zu dir einen kleinen Schritt weiterzugehen. Denn wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Du, Herr, hast uns versprochen, bei uns zu sein. Wir nehmen deine Worte und Taten mit nach Haus und richten unser Leben nach deinem aus. Du hast mit deinem Leben gezeigt, was Liebe ist. Bleib bei uns, heut und morgen, Herr Jesus Christ. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen als Schlusslied, ich glaube fest, dass alles anders wird. 661, 1 bis 4. Einige Bekanntgaben noch. Herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag. Laut Erlass des Oberkirchenrats für die Ökumene in Höhe von 146,40 €. Ihr Opfer heute erbitten wir für die vielfältigen Aufgaben der eigenen Gemeinde. Und dann habe ich noch drei Einladungen. Als erstes, eigentlich an Jugendliche, sind nicht so viele da, aber vielleicht kennen Sie jemand. Am kommenden Freitag gibt es hier eine Zusammenarbeit von der offenen Jugendarbeit Flash und dem evangelischen Jugendwerk des Kirchenbezirks. 7 Tage, 7 Kirchen. Abends um 19 Uhr hier vor der Kirche das Sommerprojekt. Eine Cocktailbar, Sommerfeeling, Lagerfeuerromantik mit Feuerschale, Open-Air-Kino. Gute und offene Gemeinschaft. So sieht das Plakat aus. Wie gesagt, vielleicht kennt Sie irgendjemand, der nach 4 Wochen Ferien oder die große Langeweile hat oder einfach Zeit und den Sie einladen könnten, dann tun Sie es bitte, machen Sie Werbung. Und freundliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Hier in Schopfloch findet kein Gottesdienst statt im Rahmen der Ferien. Gottesdienstordnung, aber in Oberiflingen um 9 Uhr und in Unteriflingen um 10.15 Uhr, jeweils mit Prädikant Martin Becker aus Mitteltal. Und als letzte Einladung im Anschluss, jetzt gleich hier vorne gibt es Kirchkaffee. Und schließlich bitte ich, dass Sie sich zur Fürbitte erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben und wurde gestern mit einem Trauergottesdienst beigesetzt Herr Ulrich Gerhard Schmid im Alter von 68 Jahren. Wir vertrauen Gerhard Schmid dem allmächtigen Gott an, im Vertrauen auf das Wort der Heiligen Schrift. Keiner von uns Christenmenschen gehört im Leben sich selber und keiner gehört im Sterben sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dir vertrauen wir Gerhard Schmid an, in deine Hände legen wir ihn. Sei du bei den Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt. Schenke du den Trost deiner Gegenwart. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.